Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Rettungskräfte und Feuerwehrleute, das sind Männer und Frauen, die es zu ihrem Beruf gemacht haben, anderen Menschen zu helfen. Immer wieder und immer häufiger kommt es aber vor, dass solche Retter bei ihren Einsätzen beschimpft, behindert oder sogar angegriffen werden. Was läuft da verkehrt? Woher kommt die Gewalt? Mit diesen Fragen hat sich der Bundesfachkongress des Deutschen Feuerwehrverbandes befasst. Unsere Reporterin Annette Miersch war dabei.
Feuerwehrmann Christian Wohlitz erinnert sich noch deutlich an die letzte Silvesternacht. Er war als Maschinist und Fahrer auf einem Löschzug in Kreuzberg unterwegs.
Die Straße ist mit allen möglichen Dingen versperrt, barrikadiert. Sie werden mit Feuerwerkskörpern oder ähnlichen Dingen beschossen oder beworfen. Um sie herum hören sie Explosionen, Glas splittert. Ihre Windschutzscheibe hat mehrere Treffer und Risse. Es rennen Menschen vor ihnen auf der Straße herum. Und jemand zielt auf sie mit einer Waffe.
Doch woher kommt diese Aggressivität? Warum gehen Jugendliche oder junge Männer auf Leute los, die helfen wollen? Gastredner Ahmad Mansur, Psychologe und Extremismusforscher, sieht mehrere Ursachen dafür. Zum einen falle es vielen Kindern und Jugendlichen seit Corona schwer, Mitgefühl zu empfinden. Die Gewaltbereitschaft allgemein habe zugenommen.
Schauen Sie mal die Polizeistatistik der letzten 2 Jahre, wie viele Minderjährigen bereit sind, schwerer Straftaten zu begehen. Schauen Sie mal, wie schnell Konflikte in der Schule so eskalieren, dass Polizeibeamte halt zu Hilfe gerufen werden.
Das sei kein Berliner Problem, auch kein deutsches, sondern ein europaweites. Zum anderen leitet Mansur Gewaltbereitschaft gegen Einsatzkräfte aus patriarchalen Familienstrukturen ab.
Das können Sie sich vorstellen wie eine Pyramide. Das Kind ist ganz unten, oben ist die Familienoberhaupt, die Männer, die Frauen sind dazwischen und man lernt, wo seine Position in dieser Hierarchie ist. Man kann zusammenfassen, nach oben beugen, nach unten treten.
Aber auch kulturelle Unterschiede und andere Systemerfahrungen spielten eine Rolle, gerade bei Zuwanderern oder Menschen mit Migrationshintergrund. Mancher erlebe Polizei und Feuerwehr bei uns als schwach und verachte sie deshalb. Das beste Mittel gegen Vorurteile seien Begegnungen, meint der Psychologe, also Treffen, auf denen man sich gegenseitig kennenlernen kann. Die ersten Gelegenheiten soll es in Berlin an diesem und am nächsten Wochenende geben. Dann spielen Jugendliche und Feuerwehrleute gemeinsam Fußball direkt in ihren Kiezen.
Annette Miersch war das vom Bundesfachkongress des Deutschen Feuerwehrverbandes. 5 Monate ist es inzwischen her, dass 2 Lehrkräfte mit einem offenen Brief auf rechtsextremistische Vorfälle in einer Schule in Burg im Spreewald aufmerksam gemacht haben. 5 Monate, in denen wieder intensiver darüber diskutiert wurde, wie groß das Thema Rechtsextremismus an Brandenburger Schulen ist. Jetzt hat auch der Bildungsausschuss des Landtags sich mit dem Thema befasst. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst hat die Debatte verfolgt.
Es muss sich grundlegend etwas ändern an Brandenburger Schulen. Das machen die 6 Experten, die der Ausschuss zum Thema Rechtsextremismus eingeladen hat, deutlich. Das fange damit an, dass Schulleitungen rechte Vorfälle oft nicht ans Schulamt meldeten, sagt Jenny Behnke-Oetjeng vom Jugendhilfeträger SPI.
Was wir sehr häufig erleben in der Begleitung der Schulen, ist, dass die Schulen immer noch sehr stark schauen, dass nach außen der Ruf in Ordnung ist.
Außerdem fehle an den Schulen die Zeit für Demokratiebildung, bestätigt Anne-Kathrin Friedrich vom Landesjugendring.
Es ist leider oft wirklich nur der eine Projekttag, der in 3 bis 4 Jahren der Schulzeit der Jugendlichen stattfindet, wo diese Themen besprochen werden. Und das ist einfach definitiv zu wenig.
Jette Schäger unterrichtet politische Bildung an der Oberschule in Burg, deren Probleme mit rechtsextremen Vorfällen durch den offenen Brief bekannt geworden sind. Es gäbe für solche Fälle zwar Ansprechpartner und Projekte, aber...
Da ist schon der Punkt. Wir rufen an, wenn etwas passiert. Wir brauchen verpflichtende Weiterbildung, weil Weiterbildung in Freiwilligkeit, da gehen die Leute hin, die sich sowieso weiterbilden. Das ist zu wenig.
Mehr Konsequenzen, mehr Weiterbildung für Lehrkräfte und Schulleitungen und mehr Zeit für Demokratiebildung im Alltag. Die Expertinnen geben dem Bildungsausschuss einige Vorschläge mit auf den Weg. Die AfD-Fraktion und ihr Bildungsexperte Dennis Holoch wollen sich dem Thema allerdings grundsätzlich nicht annehmen.
Ich und meine Fraktion sehen den Rechtsextremismus nicht als strukturelles Problem in diesem Land. Das ist sowas von marginal und trotzdem beschäftigt sich der gesamte Bildungsausschuss jetzt 3 Stunden mit diesem Thema.
Und schon gar nicht seien die Vorfälle an der Schule in Burg ein Grund für strukturelle Änderungen, so Holoch. Im Gegenteil, die beiden Lehrer, die die Probleme öffentlich gemacht haben, seien Denunzianten.
Nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich mich bei Denunzianten nicht für ihr Tun bedanke. Diese Dienstwege wurden durch diese Lehrer nicht eingehalten. Sie haben den Weg der Denunziation gewählt, sie haben den Weg über die Presse gewählt und dementsprechend lehne ich auch dieses Verhalten absolut ab und finde es als gerechtfertigt, solche Personen als Denunzianten zu bezeichnen.
Das sehen die anderen Fraktionen anders. Auch SPD-Bildungsminister Steffen Freiberg reagiert auf Holochs Aussagen und erinnert an das Lehrermeldeportal der AfD, über das Bürger vermeintlich nicht neutrale Lehrkräfte melden sollten. Es sei richtig gewesen, dass die beiden Lehrer in Burg an die Öffentlichkeit gegangen seien, so Freiberg. Nur so könne man nun an Strukturen arbeiten.
Amelie Ernst war das für uns aus Potsdam. Über Geld wird in dieser Woche nicht nur im Bundestag gestritten, auch im Berliner Abgeordnetenhaus laufen die Haushaltsberatungen. Es geht um einen Rekordetat von fast 80 Milliarden Euro in 2 Jahren. Rekordverdächtige Schulden gibt es auch, aber auch Kürzungen. Koalition und Opposition bewerten die Pläne selbstredend unterschiedlich. RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel fasst die Debatte zusammen.
Der Finanzsenator macht den Anfang und Stefan Evers macht diesen Anfang mit einer, wie er selbst sagt, Binsenweisheit.
Dieser Haushalt, wie alle vor ihm, ist in Zahlen gegossene Politik.
Als Kraftpaket und Chancenhaushalt preist der CDU-Politiker den Etatentwurf des schwarz-roten Senats an. Er sei
der richtige Haushalt zur richtigen Zeit. Wir schaffen den Raum für Zukunftsinvestitionen. Und allen, die anders behaupten, sage ich aber auch, wir behalten das Ziel solider Staatsfinanzen im Blick.
Die Haushaltskonsolidierung sei zwingend und die Koalition stelle sich der Aufgabe, betont der Finanzsenator und kündigt die Rückkehr zur haushaltspolitischen Normalität an. Davon sei aber im Haushaltsentwurf nichts zu spüren, kritisiert der grüne Finanzpolitiker André Schulze.
Bei genauerem Hinsehen zeigte sich schnell, dass dieser Haushalt vor allem eins ist. Ein Haushalt der leeren Versprechungen und der ungedeckten Schecks.
Unbestritten ist, dass der Senat in den kommenden 2 Jahren alle Rücklagen, die in der Pandemie und als Antwort auf die Energiekrise angelegt wurden, verzehren will. Dazu kommen noch 3 Milliarden Euro, die die Senatsverwaltungen in den kommenden 2 Jahren weniger ausgeben dürfen, als im Haushaltsplan steht. Pauschale Minderausgabe heißt das und diesen Betrag müssen die einzelnen Senatsverwaltungen erst noch durch Einsparungen liefern, ohne dass jetzt schon klar ist, in welchen Bereichen der Rotstift kreisen wird. Nachdenklich zeigt sich denn auch die SPD-Haushaltspolitikerin Franziska Becker.
Der Haushaltsentwurf ist kein Sparhaushalt, kein Wohlfühl- und kein Chancenhaushalt. Für mich ist der Haushalt am Scheideweg. Ein Haushalt in unsicheren Zeiten bedingt durch Corona, Krieg und Klimakrise. Für diese Herausforderung gibt es nur eine Antwort: investieren und sich nicht aus der Krise heraussparen.
Die Schattenseite dieser Politik tritt jedoch schon jetzt deutlich zutage. Der Berliner Schuldenberg wächst. Rund 66 Milliarden Euro sind es aktuell. Und diese Milliarden wiegen zunehmend schwer, weil die Zinsen steigen. AfD-Fraktionschefin Christine Brinker.
Berlin ist am Ende dieser Legislatur blank, finanziell ausgeblutet. In 2 Jahren werden alle Rücklagen aufgebraucht sein. Dann hat dieser Senat ein gravierendes Problem.
Steffen Zillig, langjähriger haushaltspolitischer Sprecher der Linksfraktion, sieht das Land ebenfalls in eine finanzielle Falle tappen. Zillig greift die Binsenweisheit des Finanzsenators auf, wonach der Haushalt in Zahlen gegossene Politik sei.
Der Haushalt ist ein in Zahlen gegossenes Risiko. Und wenn das Ihre Politik ist, dann macht es das auch nicht besser.
Ob besser oder nicht, klar ist, dass die Fraktionen traditionell Änderungen am Etatentwurf vornehmen, umschichten und eigene Schwerpunkte setzen. Auch wenn bei diesen Beratungen die Spielräume kleiner sind als in den Vorjahren. Das Parlament will den Doppelhaushalt Ende Dezember beschließen.
Aus dem Abgeordnetenhaus war das Jan Menzel. Genau 6 Monate ist es her, dass die Polizei wegen einer Ruhestörung in Senftenberg gerufen wurde. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses setzten Beamte ihre Schusswaffen ein. Ein 34-jähriger Mann starb. Die Schwester des Getöteten und ihr Anwalt erheben nun schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Den aktuellen Stand der Ermittlungen fasst RBB-Reporter Dirk Schneider zusammen.
Rechtsanwalt Armin Kral ist sich nach dem Studium der bisherigen Ermittlungsergebnisse sicher. Der Polizeieinsatz am 7. März war unverhältnismäßig.
Es sind insgesamt 11 Schuss abgegeben worden, davon 6 aus einer Maschinenpistole und 5 aus einer Dienstwaffe der Polizei. 3 Schüsse waren sofort tödlich.
Der Strafrechtler bezweifelt, dass dieser Schusswaffengebrauch bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung gerechtfertigt war, auch wenn der Mann einen axtähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben soll. Auch die Schwester des Getöteten, Anne de Sordo, kann den Einsatz in keinster Weise nachvollziehen, das Geschehene bis heute nicht begreifen.
Jeden Tag denke ich, das ist alles nur ein Albtraum. Und ich wache bald wieder auf. Und Markus kommt wieder.
Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat sie vor allem einen Wunsch.
Ich möchte, dass es nicht fallen gelassen wird. Ich möchte, dass ordentlich alles nachgeprüft wird. Warum, wieso, weshalb?
Die Staatsanwaltschaft Cottbus äußert sich dem RBB gegenüber nur schriftlich. Die Behörde warte noch auf ein toxikologisches und ein Obduktionsgutachten. Da sich daraus neue Ermittlungsansätze ergeben könnten, sei auch nicht absehbar, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden können, heißt es. Armin Kral, der Anwalt der Familie, wartet ab, wie sich das Verfahren weiterentwickelt. Er sagt aber auch:
Ich habe das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft sich bis jetzt ein bisschen bedeckt hält und schon die Polizeibeamten schützen möchte.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.